Baldur's Gate, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Name wie ein guter alter Wein. Die Rollenspielkenner, die Rollenspielveteranen der 90er werden insbesondere den zweiten Teil dieser Reihe, die dann auch mit dem zweiten Teil zu Ende gegangen ist, als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten bezeichnen und auch kennengelernt haben. Völlig zu Recht übrigens. Und jetzt, 20 Jahre nach diesem legendären Baldur's Gate 2, kommt von den Divinity-Machern, ja, von Larian Studios, kommt der dritte Teil, der lange, lange in Gerüchten immer irgendwo aufgebrodelt ist, nie entstanden ist. Auch BioWare hat mal an einem gearbeitet, die Urentwickler wurde dann eingestellt. Jetzt also 20 Jahre später im Early Access endlich Baldur's Gate 3 von den Rollenspielexperten schlechthin, wenn es um diese Oldschool-Rollenspiele geht. Und haben wir uns gedacht, da müssen wir natürlich eine Viertelstunde machen, nämlich nicht nur ich, sondern auch der Dom. Hallo Dom.
Hallöchen.
Ah, ja, war jetzt eine lange Anmoderation, aber Baldur's Gate, ich meine, das geht doch runter. Wirklich wie so ein schöner alter Wein, man erinnert sich so ein bisschen nostalgisch. Also ich nehme an, du warst damals noch im Kleinkindalter, oder?
Im Kind. Nee, also ich habe es tatsächlich damals, also Baldur's Gate 2, nicht zum Release gespielt, aber es war so eines dieser Spiele, das habe ich dann versucht nachzuholen. Ich habe es, ich gestehe es an dieser Stelle, nie durchgespielt, weil ich hatte den großen Nachteil, ich habe in der Zwischenzeit natürlich modernere Rollenspiele kennengelernt und mir fiel es dann immer wieder schwer, dahin so mich zurückzukämpfen. Aber was ich trotzdem sagen kann ist, also davon abgesehen, dass ich das Genre eigentlich also schon unheimlich schätze, ganz grundsätzlich mal, Baldur's Gate 2, wenn ich das starte und so die ersten Stunden spiele, da breitet sich in mir eine wohlige Stimmung aus. Es hätte irgendwie in einer Paralleldimension der Dom das schon längst durchgespielt. Das ist so ein richtig beschauliches, wunderbares Gefühl. Also ich mag dieses Spiel unheimlich.
Ich auch sehr, sehr gerne. Also ich gehöre ja zu jenen Leuten, die das erste Baldur's Gate für nicht ganz so brillant halten, wie es allenthalben getan wurde damals und auch bis heute getan wird. Das zweite ist völlig außer Frage, eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Aber das erste, das war ja so eine Ära, wo es plötzlich mal 4, 5, 6 Jahre gar keine oder kaum noch Rollenspiele gab, so Mitte der 90er. Und dann kam Baldur's Gate und läutete so das zweite goldene Zeitalter der Rollenspiele ein. Dann kamen ja auch Fallout und Fallout 2 und Arcanum und wie sie damals nicht alle hießen. Und dann eben auch im Jahr 2000 Baldur's Gate 2. Und das ist, ich stimme dir völlig zu, das ist so ein wohliges Spiel. Ich finde, das ist so ein Spiel wie so ein Schmöker. Wie so ein richtig guter 1000-Seiten-Fantasy-Schmöker, mit dem man sich abends gern ans Kaminfeuer setzt, ein Glas Wein dazu trinkt und einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lässt.
Ja, ich habe das hier mal versucht schon zu prägen in einem Universum von The Pot, diesen Begriff Kaffee- und Teespiele, also Spiele, in denen man, da startet man das Hauptmenü und holt sich dann erstmal noch die Cracker ran, die Kekse, den Tee, die warme Heizdecke über den Oberschenkeln und dann genießt man das so richtig und für mich ist Baldur's Gate 2 genau so ein Spiel.
Ja, und jetzt Baldur's Gate 3 von den, ich habe es schon erwähnt, eigentlich Experten für diese Sorte Spiel von Larian aus Belgien, die mit Divinity 2 das, wie ich sagen würde, beste dieser Oldschool-Rollenspiele gemacht haben, die ja jetzt auch wieder seit einigen Jahren dank Kickstarter und Co. ein Revival erleben. Wir beide haben erst neulich über Wasteland 3 gesprochen. Also da würde man ja jetzt denken, wenn überhaupt jemand 20 Jahre nach diesem legendären Baldur's Gate 2 nochmal einen würdigen Nachfolger machen kann, der nicht nur eigenständig ein sehr gutes Spiel ist, sondern auch diesem großen Vorbild, ja, und dieser großen Hypothek, die man sich da aufladet, gerecht werden kann, dann sind das Larian. Würdest du das auch so sehen oder hättest du es, bevor du reingespielt hast, so gesehen?
Also ich habe genau diese Gedanken auch gehabt. Ich habe ja großes Vertrauen in dieses Entwicklerteam, vor allem, weil ich auch Divinity 2 ganz fantastisch finde, so wie du auch. Ich war vor allem auch gespannt, ob sich das Spiel jetzt für mich wie ein Divinity 3 anfühlt oder ob es so eine eigene Identität entwickelt, die irgendwie in das Baldur's Gate-Universum reinpasst. Und da bin ich dann auch mal sehr gespannt, von dir zu hören, als jemand, der diesen zweiten Baldur's Gate viel länger und intensiver gespielt hat als ich, wie es dann war, jetzt in so einem, ja weiß ich nicht, modernen, in einer modernen Interpretation des Baldur's Gate-Universums unterwegs zu sein.
Ach, das ist ja interessant, weil, kurz, volle Transparenz und so, ich habe das jetzt so etwa 8 Stunden gespielt für diese Viertelstunde. Mhm. Der Dom hat, du hast, glaube ich, gesagt, über 20 Stunden.
Ja, mittlerweile 22 Stunden und jetzt der Knaller, ich nehme es direkt vorweg, Steam zeigt mir mittlerweile nur noch 6,5 Stunden an. Es ist das ist schon der Ausblick auf den technischen Zustand des Spiels.
Echt? Also bei mir in den ersten 8 Stunden war das völlig in Ordnung, aber da werden wir gleich noch dazu kommen. Also einfach nur, du hast das deutlich nochmal weiter gespielt als ich jetzt auch für die Viertelstunde. Das sagt ja auch schon, wie viel da drin steckt in dieser Early Access Version. Also das ist ja wirklich eine umfangreiche Sache, dazu dann später mehr. Aber wo ich so ein bisschen hinaus wollte, vielleicht hätte sich das bei mir noch geändert, wenn ich weitergespielt hätte, aber mein Ersteindruck war tatsächlich, und ich meine das gar nicht mal abwertend, aber bei dieser Frage, wie fühlt es sich an? Es fühlt sich, finde ich, eher an wie in Divinity 3 mit die Lizenz und Baldur's Gate oben drüber gestülpt, als umgekehrt. Also ich finde, es fühlt sich extrem an wie ein Larian-Spiel, was jetzt kein nichts Schlechtes irgendwie sein muss, aber vom ganzen Feeling, von der Ästhetik und so, habe ich eher den Eindruck, ich spiele einen Divinity 3 als einen Baldur's Gate 3.
Ja, da gehe ich ganz mit dir mit. Wenn wir dann über das Spiel, glaube ich, ein bisschen konkreter sprechen, über Baldur's Gate 3, gibt's auch Szenen, wo es dann auch den Zuhörerinnen und Zuhörern klar wird. Also ich sage einfach nur mal schon, der Einstieg des Spiels, der strahlt eine ganz andere Stimmung aus, als ich mich bei Baldur's Gate 2 erinnern kann. Das fühlt sich nicht nach wohlfühligem Kaminfeuer an, sondern es ist morbide, es ist düster, es ist hat Elemente, die ich in einem Baldur's Gate niemals erwartet hätte. Also Baldur's Gate, ganz für mich eigentlich bisher gewesen, ganz klassische Fantasy-Literatur zum Spielen. Es gibt strahlende Helden in Plattenrüstungen und irgendwelche bösen Viecher, die kaputt gemacht werden wollen. Und jetzt ist das ein anderes Universum, aber ein spannendes, finde ich.
Ja, wobei bei Baldur's Gate 2, da fängt man ja auch an, bei John Irenicus, bei einem verrückten Magier als Gefangener in einem Labor, wo auch gerne ein bisschen gefoltert wird und so. Also das fängt auch schon relativ morbide an. Aber ich stimme dir grundlegend zu, dass es auch von der Tonalität her ein bisschen eher in die Divinity-Richtung geht. Und wie gesagt, bevor jetzt jemand aufschreit, das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Ja. Sondern nur einfach so, um das schon mal vorweg einzuordnen, was das Anfühlen angeht und was die Atmosphäre so ein bisschen angeht. Und generell, wenn wir mal über den Spieleinstieg jetzt sprechen, das ist ja 1:1 der, den ich in Divinity 2 gerade gespielt habe. Man ersetzt das nur so ein bisschen, weil Divinity 2, wer das nicht mehr weiß, man fängt an als Gefangener auf einem Gefangenenschiff, das dann von einer seltsamen fremden Macht angegriffen wird. Man hat ein Sklavenhalsband an, mit dem man unter Kontrolle gehalten werden könnte. Und der erste Job ist erstmal, nachdem dann das Schiff gekentert ist, weil diese fremde Macht es angegriffen hat, man landet an einem Strand und man muss dieses Sklavenhalsband loswerden. Baldur's Gate 3 fängt an, man ist ein Gefangener auf einem Schiff, diesmal von den sogenannten, wie heißen sie doch gleich, Schinder, Geistesschinder?
Seelenschinder.
Seelenschinder, okay, das ist die aktuelle Übersetzung. Ich kenne sie unter Mindflayer im englischen Original. Mhm. Die setzen einem, also statt dem Sklavenhalsband, setzen die einem so eine Art winzige Seelenschinderlarve ein, die sich dann durch das Ohr ins Gehirn bohrt und dafür sorgt, dass in dem eigenen Körper ein neuer Seelenschinder wächst. Aber eine fremde Macht greift dieses Schiff an, das Schiff stürzt ab, es ist tatsächlich ein Luftschiff. Das stürzt ab, man landet an einem Strand und man muss jetzt gucken, wie man dieses komische Seelenschinderlarve aus seinem Kopf wieder entfernt. Das ist letztlich, why change a winning team, aber das ist mit anderen sozusagen Kulissen der exakt selbe Spieleinstieg.
Ich glaube, es wird zu dem Larian Running Gag, wenn sie das in nochmal einem Spiel so machen, dann ist es etabliert als der typische Larian-Einstieg. Aber ich muss sagen, wenn man sich das mal aus so einer Funktionsweise heraus anguckt, was das im Game Design eigentlich machen soll, das ist ja schon klug. Die bauen da quasi nochmal so einen eigenen Hub, eine Welt, bevor es so richtig losgeht. Und in dieser überschaubaren Welt, in dem Fall ist es jetzt dieses Schiff da, das sich im Absturz befindet, kann man mal alle Spielmechaniken ausprobieren, beziehungsweise mit Situationen konfrontiert, die komplett einmal durchgehen, vom Kampfsystem bis zum Dialogsystem und den Entscheidungen, was man alles in dem Spiel können und beherrschen muss. Und dann wird man quasi erst rausgelassen. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht so.
Ja, volle Zustimmung. Also es ist ein wunderbarer Tutorial-Level, gewissermaßen, ja, der auch in sich geschlossen handlungstechnisch erklärt, warum man nie wieder hin zurückgehen kann, weil das Ding ist jetzt abgestürzt beziehungsweise abgesoffen bei Divinity 2. Und es fungiert ja auch so ein bisschen als eine Erklärung, warum du danach auf deine Gefährten triffst. Denn hier haben wir es ja auch wieder mit einem Party-Rollenspiel zu tun. Bis zu 4 Partymitglieder gleichzeitig können aktiv sein. Im weiteren Verlauf, du wirst uns dann erzählen, wie viele es noch werden. Ich hatte jetzt 5 gefunden bis zu dem Punkt, wo ich gespielt hatte. Das heißt, irgendeine war es bei mir, die Klerikerin saß dann auf der Ersatzbank. Und es erklärt halt wunderbar mit dem Einstieg, dass du sozusagen noch andere Überlebende dieses Absturzes, so ist es bei Divinity 2 ja ebenfalls, triffst und die dann in deine Gruppe aufnehmen kannst, weil ihr ein gemeinsames Ziel habt. Die alle wollen diese Larven der Seelenschinder aus ihren Köpfen rauskriegen, bevor sie selbst zu Seelenschindern werden. Und das ist ein ganz netter narrativer Kniff, finde ich, um auch gleich so eine Art Schicksalsbande mit deinen Gefährten zu knüpfen. Das machen sie ganz gut. Es war halt nur wirklich so ich habe irgendwann so ein bisschen aufgeguckt und so im Kopf geschüttelt und mir gedacht, das habe ich doch schon mal gespielt. Da hieß es Divinity 2.
Aber um das schon mal so am Rande zu sagen, das ist jetzt nicht super wesentlich für die Besprechung des Spiels, aber das möchte ich doch mal sagen, das ist schon spektakulär. Also dieses Schiff, wenn man sich da so ein bisschen drauf herum bewegt und dann da auf die Außenseite dieses Raumschiffes, sage ich mal, kommt, dann sieht man im Hintergrund die Landschaft dahin sausen und das ist schon spektakulär. Also sowas bin ich von Rollenspielen nur selten gewohnt, dass ich wirklich solche wirklich tollen Anblicke, die sich auch bewegen im Hintergrund habe. Das war schon ein cooler Einstieg. Also ja, das hat mir richtig gut gefallen.
Also von, wir müssen aufpassen, weil du Rollenspiele gesagt hast, also von so oldschool im positiven Sinne ISO-Rollenspielen. Richtig. Also ich sag jetzt mal, bei einem Witcher 4 oder so würde man gähnen und würde sagen, dass die Oldschool-Rollenspiele ihre hässliche Grafik zurückhaben wollen. So ungefähr. Aber für die Sorte Spiel sieht das echt schon cool aus. Und dieses Schiff, das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Ohrmuschel von außen. Oder wie generell, wie halt einfach so eine große Strandmuschel, aber bei der irgendwas schiefgegangen ist, weil da wachsen Tentakel raus und so. Also das ist eklig. Das hat so ein bisschen ein HR Giga-Look, auch die Seelenschilder haben dann so ein bisschen so einen Cthulhu-Look, finde ich, mit diesen vier Tentakeln, die da vorne rauskommen. Das ist auch vom ganzen Art-Design schön gemacht. Das ist wirklich, als ginge man durch sowas Ekliges, Organisches, Lebendiges, bei dem aber was völlig schiefgelaufen ist, in der Evolution gewissermaßen. Das ist schon ein stimmiger Einstieg in das Ganze, auch wenn es, finde ich, so ein bisschen spielerisch, wenn wir jetzt darauf kommen, ein bisschen ein rumpeliger Einstieg ist, weil natürlich noch viele Tutorials nicht fehlen, ist ein Early Access. Also ich sag's einfach dazu, damit die Leute wissen, wer jetzt hier zuhört, auf was er sich dann auch einlässt, dass gerade an der Stelle auch die Inszenierung zum Beispiel, es gibt relativ viele Zwischensequenzen, die sehen eigentlich durch die Bank weg alle ziemlich scheiße aus, was auch da jetzt keine Kritik daran großartig ist, weil die offensichtlich noch Work in Progress sind, also daran gearbeitet wird. Da prangt dann auch in jeder Zwischensequenz ein dickes Early Access Banner drauf, damit auch ja keiner auf die Idee kommt, das Ding irgendwie bei YouTube hochzustellen, sich drüber lustig zu machen, damit sie jederzeit sagen können, da steht doch extra Early Access. Aber das sind halt noch, also es fängt dann ein bisschen rumpelig an. Also bei mir ging es zum Beispiel so, in dieser ersten Kammer, in der man dann aufwacht, und da kann man so ein bisschen rumlaufen, da sind ein paar Kisten, die man schon aufmachen kann. Und dann gibt es auch eine Leiche, die man plündern kann, da kommt man aber nur hin, wenn man ein Sprungkommando benutzt. Das ist eins von verschiedenen Kommandos, mit denen man mit der Umwelt interagieren kann. Und das wird einem da so ein bisschen gezeigt. Und dann bin ich da hingesprungen, bin aber ins Feuer gesprungen, das da auch ist. Und dann bin ich an dem Feuer krepiert. Und dann lag meine Figur da. Und ich konnte nichts machen. Aber das Spiel hat auch kein Game Over gemacht, weil das Spiel anscheinend erwartet hat, du hast ja noch jemand anderes in deiner Gruppe, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, der dich halt dann wiederbeleben kann, was so eine Funktion ist, wie ich dann später festgestellt habe. Und ich war halt so in einem ewigen Deathloop gefangen und musste halt neu laden. War jetzt nicht schlimm oder so, aber das war halt so eine der Sachen, wo man halt merkt, okay, da seid ihr noch im Early Access.
Ja, das stimmt. Mir, also rumpelig trifft's eigentlich ganz schön. Mir kam auch von den Farbpaletten her dieser erste Bereich, dieses Schiff, so ein bisschen schwer einsehbar und lesbar vor. Also es ist sehr bunt, es ist viele lila Töne, viele Gelb- und Rottöne, und wenn man dann mal in einen ersten Kampf stößt mit diesen kleinen, Gott, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Intellekt Diebe oder irgendwie so ähnlich heißen die. Das sind im Grunde laufende Gehirne, die sich dann gegen dich wehren und dich angreifen. Und da fiel es mir wirklich schwer, die auszumachen auf diesem extrem, ja, bunten Untergrund, der irgendwie drei, vier verschiedene Farben hat. Das waren auch so, das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber da habe ich direkt gemerkt, oh, das gefällt mir nicht so gut. Mir fehlt hier eine gewisse Übersicht. Das kommt mir alles so ein bisschen durcheinander gewuselt vor. Das gefiel mir nicht so gut. Und auch, was du sagst zu den Zwischensequenzen, zum einen stimme ich dir zu, da habe ich auch immer mal wieder gesehen, die Kamera hängt so ein bisschen schief in der Gegend, da steht jemand vor der Kamera, wie in so einem Outtake von so einer Serie. Man sieht dann plötzlich nicht, was da eigentlich passieren soll. Zum anderen aber würde ich schon sagen, dass mir diese Zwischensequenzen, also wenn Leute in einen Dialog miteinander sprechen, auf einer grafischen Ebene sehr, sehr gut gefallen haben. Also da sieht man vor allem auch, was Haare angeht, mein Gott, was für schöne Haare, Bärte, Haare, Augenbrauen, überhaupt Mimik, die sieht schon richtig gut aus. Was dabei allerdings hakelig ist, und da bin ich wieder ganz bei dir, ist noch, was so das Timing von Mimik und dem gesprochenen Wort angeht, was die Lippensynchronität angeht. Dieser Bereich, da merkt man, das muss noch poliert werden, aber ich glaube, wenn das mal geschafft wird, dann sind diese Zwischensequenzen also fantastisch.
Das hatte ich jetzt so ein bisschen bei mir im Kopf getrennt mit den Zwischensequenzen. Also wir sehen, was weiß ich, das Schiff wird schwer getroffen von einem der Drachenangreifer. Wir wissen nicht so genau, was sind denn das für Drachen, wo kommen die her, warum greifen die dieses Schiff an? Deswegen habe ich es vorher so seltsame Macht genannt. Und da gibt's halt eine Zwischensequenz und die sieht halt meistens sehr, sehr holprig aus. Und dann passieren halt meistens Sachen, irgendjemand fällt um und das sieht halt einfach eher albern aus, weil die Zwischensequenz nicht wirklich verkauft, dass hier jetzt ein fieser Einschlag passiert ist. Teilweise spielt immer nur die gleiche Melodie, die dann vielleicht überhaupt nicht zu der Zwischensequenz passt, das meinte ich. Die Dialoge Das stimmt, das machen sie richtig, richtig gut, finde ich, weil das haben sie ja noch in Divinity 2 zum Beispiel auch oldschool gelöst. Das heißt, da stehen dann halt zwei winzige Sprites irgendwo auf dem Bildschirm, auf dem großen Bildschirm, und unten ploppt so eine kleine Textbox auf. Also wie früher halt bei Baldur's Gate und Co. Und jetzt machen sie es wirklich so, sie zoomen gewissermaßen an diese Figuren ran und diese Figur wird voll animiert und mit hoffentlich dann irgendwann mal Lippensynchronität führt die dann einen Dialog mit dir. Und das ist tatsächlich sehr, sehr nett gemacht. Also da haben sie einige wirklich schöne Figuren jetzt schon drin. Lippensynchronität und Co. stimmen halt noch hinten und vorne nicht, aber das kann man jetzt und würde ich auch nicht bei einer Early Access Fassung erwarten, aber sei halt dazu gesagt, man sollte wissen, worauf man sich einlässt, denn sie wollen ja immerhin 60 Euro dafür.
Ja, und ich fühlte mich da auch sehr wohlig an die Dragon Age Spiele erinnert, also ganz stark sogar. Es gibt auch später noch einige andere Elemente, die an die Dragon Age Spiele erinnern, und das hier gehört, finde ich, zum Besten, was sie da hätten rausnehmen können, weil das wirklich die Charaktere wunderschön in den Vordergrund rückt, man bekommt ein Gefühl für die, später trifft man auf Charaktere, die haben eine so aussagekräftige Mimik. Also die können so viel vermitteln. Na klar, wir sind jetzt hier nicht auf dem Niveau von The Last of Us 2, ist klar. Aber die haben sprechende Gesichter und das gibt dem Spiel nochmal eine ganz neue Qualität.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, am Anfang handelt es sich halt vielfach eben um, ich habe schon gesagt, um die späteren Gefährten. Also da muss man jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen abwarten, können sie diese Qualität durch das ganze Spiel hinweg durchhalten, weil das sind natürlich Figuren, in die steckt man sehr, sehr viel Arbeit, auch was die fantastische übrigens Vertonung dieser Figuren angeht, zumindest auf Englisch, wo ich es jetzt gespielt habe, steckt man naturgemäß mehr Arbeit rein als jetzt beim dritten Händler in Stadt XY oder so oder beim 724. Questgeber. Also mal schauen, wie das da weitergeht, aber wir sollten mal ganz kurz Schritt zurücknehmen und ein bisschen spielerisch reden. Also wir haben es ja hier mit so einem klassischen Oldschool-Rollenspiel zu tun. Man steuert aus so einer isometrischen /Draufsicht-Perspektive steuert man halt seine Gruppen oder seine Gruppe durch die Level. Am Anfang steht auch eine Charaktererschaffung. Also unseren Helden können wir ganz typisch für eben das Dungeons and Dragons Regelwerk aus einer in der Early Access-Fassung noch halbwegs überschaubaren Menge von Rassen und Klassen zusammenstellen. Ich würde mal vermuten, dass im fertigen Spiel da insbesondere was die Klassenauswahl angeht, noch einiges mehr dazukommt an erweiterten Klassen. Ich kenne jetzt das zugrunde liegende fünfte Edition des Dungeons & Dragons Regelwerks nicht ganz so gut, ob die da noch Dualklassen erlauben, also Magier, /Kämpfer und sowas, was es früher gab. Aber ich würde mal vermuten, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil das ist alles noch vergleichsweise ja, auf einer Basisebene. Also es gibt diese typischen Dungeons and Dragons Basisklasse, es gibt den Kleriker, es gibt den Kämpfer, es gibt den Rogue oder den Schurken oder Dieb, je nachdem wie es heißt. Es gibt den Zauberer und ich habe jetzt einen Ranger gespielt. Was hast du gespielt?
Ich habe einen Soldatenzwerg gespielt, beziehungsweise die Unterrasse der Zwerge, die Schildzwerge, das sind so ein bisschen die kriegerischen, namens Boendal. Übrigens angelehnt an die Zwergenromane, über die wir noch im Vorgespräch gesprochen haben. Da schließt sich ein schöner Kreis. Aber ich mochte den Editor tatsächlich sehr. Du hast völlig recht, da sind einige Dinge noch ausgespart. Man sieht es am deutlichsten bei den Herkünften. Man kann für den Charakter, den man bastelt, eine von 6 Herkünften wählen. Das heißt, eine biografische Vorgabe, die wohl dann auch einfach hat auf bestimmte Statuswerte und vielleicht sogar ja auch in der Story dann irgendwie aufgegriffen wird oder auch alternative Optionen in den Dialogen freischaltet. Das kennt man ja von vergleichbaren Spielen. Die sind jetzt alle noch nicht da. Man hat da so eine Standardherkunft, die sich nicht sonderlich bemerkbar macht. Und obendrauf zwei Dinge, die ich besonders lobend und als interessante Dinge anmerken möchte. Zum einen ist völlig egal, wie du deinen Charakter aussehen lassen möchtest. Du kannst es machen. Angefangen von Hautfarben, die von den Hautfarben weiß, schwarz und so weiter reichen, bis hin zu blau, lila, gelb, also so einem scharfen Giftgelb. Also da kannst du im Grunde alles machen und du kannst auch Frauen einen Bart verpassen. Also das finde ich ganz schön, dass es da im Grunde keine Grenze gibt, die deiner Fantasie gesetzt wird. Das finde ich schön.
Und vor allen Dingen, das sei jetzt an die Leute und die Spieler von Larian-Spielen gerichtet, die so wie ich einfach immer so ein gewisses, also einen Wert legen bei Eigenerschaften, Charakteren auf so eine gewisse Grundästhetik, muss man ja nicht. Ich tue das jetzt und endlich, ja, kann ich mal in einem Larian-Spiel, bei Wasteland 3 war es neulich übrigens genauso, einen Charakter erstellen, ja, der sich keinen Sack über den Kopf ziehen muss, wenn eine Grundschule vorbeiläuft.
Das könnte jetzt auf viele Dinge anspielen, auf die Frisur, auf das Aussehen.
An alles. Was? Also bei Wasteland 3 konnte es ja wirklich niemanden erstellen, der ja, nicht auf irgendeine Art und Weise. Also ja. Und ich finde das immer. Ich muss ja kein Schönling oder so spielen, aber ich würde zumindest irgendwie immer gerne jemanden spielen, der halt nicht aussieht, als hätte er gerade ein Gesichtsduell mit einem LKW verloren.
Ey, aber die Haare, das muss man auch nochmal gesondert sagen, das ist ja oft
die sind
so ein trauriges, genau, das ist oft ein trauriges Kapitel in solchen Charaktereditoren von Rollenspielen, vor allem jetzt von diesen isometrischen, klassischen Rollenspielen, die sehen ja so toll aus, also mein Gott, mein Zwerg hat da eine Mähne, das ist der Wahnsinn, wie schön das aussieht, also war ich völlig begeistert von, wirklich toll und es zahlt sich halt auch aus, weil man hat ja, wir haben ja schon angesprochen, diese Zwischensequenzen später ganz oft in den Gesprächen und dann sieht man das in voller Pracht, also ganz tolle Sache.
Ja, wobei, in den Zwischensequenzen, also sei es hier nochmal gesagt, der eigene Held ist stumm. Ich würde auch sehr vermuten, dass das bis zum Ende oder auch im fertigen Spiel so bleibt. Das heißt, wenn man den sieht, ich finde das immer, das ist auch so ein bisschen wie bei Dragon Age, viele Leute mochten das, das ist jetzt nur so meine persönliche Warte, aber ich finde es immer so ein bisschen creepy. Weißt du, wenn ich die ganze Zeit mein Held mache, dann, weißt du, dann wird mal kurz während dem Dialog auf meinen Held gezeigt und der steht dann halt da wirklich mit seiner schönen, ich habe einen Elfen, einen Hochelfen, auch mit einer langen Mähne, ja, wunderschön und die bewegt sich noch im Wind und er sagt halt die ganze Zeit nichts, dann stemmt da mal die Hände in die Hüften, ja, dann lehnt er sich mal ein bisschen zurück, ja, aber sagen tut er nichts. Ich finde das irgendwie so, ich habe die ganze Zeit den Eindruck, ich spiele so den Creepy Stalker.
Ja, es ist so ganz komisch für mich auch an der Grenze von, das kann ich vor allem meinem Zwergen zum Beispiel noch irgendwie abnehmen, so ein stoischer Typ und dann bin ich auch im Kopf damit beschäftigt, die Antworten von ihm durchzugehen. Auf der anderen Seite, immerhin, er spricht doch oder sie, je nachdem, wen man wählt. Und wenn man nämlich in dieser ganz normalen Welt unterwegs ist, ja, abseits der Gespräche, ja, da kommen dann immer so Autokommentare, aber nichts Großartiges. Also sowas wie, oh, hier ist ein fließender Fluss, es muss wohl eine Siedlung in der Nähe sein. Aber das reicht immerhin, damit ich ihn immerhin noch glaube, er hat eine eigene Stimme. Das ist immerhin das, ja.
Das stimmt. Und das haben sie auch tatsächlich ganz nett gemacht, so ein bisschen, dass er noch so einen Running Commentary bietet. Aber bleiben wir kurz beim Spielerischen, denn jetzt bewegen wir uns durch diese Welt und wir plündern ein bisschen, wie sich das gehört.
Oh, warte kurz, ich muss dir noch ganz kurz unterbrechen, es tut mir sehr leid, aber wir dürfen eine Sache nicht vom Editor vergessen, die ich nämlich auch ganz besonders finde. Man kann sich nämlich seine Traumfrau oder seinen Traummann noch basteln.
Stimmt, das hatte ich völlig vergessen, weil es bei mir dann nie wieder aufkam, aber ich nehme an, hattest das Spiel bei dir mal aufgenommen?
Oh ja.
Oh, okay, da war ich noch nicht.
Ja, kannst du dich, also es ist eine schöne Szene, aber um es den Leuten kurz zu erklären, nachdem man den eigenen Charakter dann nach wahlweise 10 Minuten oder 4 Stunden Bastelarbeit zusammengebaut hat, kommt man nicht sofort ins Spiel rein, sondern in einen zweiten Editor. Und ich habe jetzt leider vergessen, wie das dann im Spiel genau heißt, aber man kann sich quasi so seine Traumfrau oder seinen Traummann machen. Eine Frau, in die man sich verlieben würde, ein Mann, in den man sich verlieben würde. Und da hat man dann auch nochmal den Editor mit ein bisschen weniger Funktionsweisen zur Verfügung. Und da habe ich mir eine wunderschöne Zwergenfrau gebastelt. Also wer die Serie Vikings gesehen hat, hat dieselbe Frisur wie Lagatha da, so ein Undercut und so aufgestellte blonde Haare in der Kopfmitte. Also fantastisch, auch das wieder, wie das aussieht. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was hast du dir denn da gebastelt?
Ich habe mir eine ziemliche 0815 Elfenfrau gebastelt, weil ich habe mir schon gedacht, das ist doch bestimmt irgendwie, kommt das dann, also ich glaube, es wird so benannt mit einem, von welcher Frau träumt dein Charakter nachts, so ungefähr, oder von welcher Frau, weil du kannst theoretisch auch anscheinend eine homosexuelle Beziehung spielen, wenn du das möchtest, weil da war zumindest, hatte ich auch die Möglichkeit, meinen Mann zu erstellen, ich habe dann eine Elfenfrau erstellt, und ich dachte mir eigentlich ich glaube nicht, dass das im Early Access dann wahrscheinlich schon drin ist, aber ich würde mal vermuten, das kommt. Oder vielleicht ist es so weit, wie ich jetzt für die Viertelstunde kaum spielen kann und habe mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben, habe es aber eigentlich auch abgespeichert unter einem, im fertigen Spiel muss da aber aufgepasst werden, ja.
Ja, also ich will es jetzt noch nicht schon vorweggreifen, vielleicht kommen wir dann nachher auch ganz organisch drauf, aber es spielt tatsächlich schon in der Early Access Version nach vielen, vielen Stunden eine Rolle.
Okay. Das ist gut, dass ich mir also nicht den hässlichsten Ogre gebastelt habe.
Nee, tatsächlich.
Okay. Naja, also auch da will ich ja nichts sagen. Ja, also ich bin da ja, whatever floats your boat und so. Ja, eben. Waldläufer aus Elfenlanden. Genau, aber dann gehen wir weiter. Gut, dass du es übrigens doch erwähnt hast. Das hätte ich jetzt wirklich völlig vergessen. Dabei steht's hier auf meinem Zettel.
Es stand hier Schriftgröße 72 bei mir.
Ist wirklich eine schöne Idee. Ja, voll. Genau, dann spielerisch. Also ich habe schon erwähnt, wir bewegen uns aus zu einer ISO-Perspektive durch einzelne Areale, auch das ist jetzt wieder so ein bisschen, also es ist keine Open World oder so, sondern auch da ziemlich klassisch, oldschoolig wenn wir einen Dungeon zum Beispiel betreten, dann wird ganz kurz die neue Karte geladen, und dann wenn wir ein neues Gebiet betreten, ein neues Gebiet. Die Ladezeiten übrigens, weil wir es neulich bei Wasteland 3 hatten, bei mir auf der SSD sehr, sehr angenehm kurz, sodass ich da jetzt eben nicht, also die zeigen halt, wie man so eine Engine halt mal richtig und vernünftig baut. Die können das halt ein bisschen, die haben das halt auch schon ein paar Mal gelernt. Also man sieht auch, dass das die Divinity 2 Engine ist oder vielleicht eine umgemodelte Divinity 2 Engine. Also von der Seite kann ich nichts Schlechtes sagen. Und dann ist ja eigentlich die Hauptsache bei sowas, klassisches Rollenspiel und so weiter, ist ja erstmal, insbesondere in so einer Early Access Fassung, wo es vielleicht ein bisschen weniger darum geht, schon die ganze Story, alle Figuren, Atmosphäre und so weiter alles vorwegzunehmen, sondern erstmal ein, wie ist denn das Kampfsystem? Macht das Kampfsystem Spaß? Und da bin ich so, also die Atmosphäre und so weiter, das alles gefällt mir super bislang. Gefährten, klasse geschrieben, schön vertont, interessant, jeder mit so einem kleinen Mysterium, alles cool. Kampfsystem bin ich mir noch nicht so sicher. Auch da kannst du uns dann hoffentlich ein bisschen mehr darüber sagen, weil zumindest in der Zeit, wo ich es gespielt habe, war es ziemlich simplistisch, muss ich sagen. Und da bin ich ja eigentlich von Larian was anderes gewöhnt. Also bei Divinity 2 ist es eher so, wenn du da als Einsteiger in die Divinity-Reihe reinkommst und noch nicht die ganzen Fähigkeiten und so weiter kennst, kriegst du schon relativ am Anfang Kämpfe, wo du sagst, wie zur Hölle soll ich denn den gewinnen? Und hier war es eher so ein, ich latsch mal hin und hau ihn und da auf den schieße ich. Weil, was das Kampfsystem macht, ist ein, es kommt jetzt, wenn es zum Kampf kommt, dann wird automatisch in ein Rundenkampfsystem geschaltet, auch vom Spiel, also nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Wasteland 3 oder so, das Spiel versteht das erheblich früher. Es wird also in ein Rundenkampfsystem geschaltet, da kommt aber jetzt kein Schachbrettmuster oder so wie andere Spiele, das dann einfach auf das auf die Umgebung drauflegen, sondern es ist sozusagen eine Art freies Kampffeld, auf dem man sich dann auch sehr frei bewegen kann und nicht auf irgendwelche Felder angewiesen ist. Und prinzipiell hat jede Figur einen Aktionspunkt, einen Bonusaktionspunkt und Bewegung. Und was du machen kannst, ist, du kannst die frei, wie du möchtest, quasi kombinieren. Du kannst erst laufen, zu einem Gegner hin zum Beispiel, dann deinen Aktionspunkt benutzen, der da ist, angreifen und dann deinen Bonusaktionspunkt, der da sein könnte, einen Heiltrank trinken. Oder du machst es eben andersrum, manchmal sinnvoller erst den Heiltrank zu trinken, dann zu dem hinzulaufen und ihn zu hauen, kannst du also frei entscheiden. In der Zeit, wo ich es jetzt gespielt habe, lief es aber zu 99% bei mir wirklich darauf hinaus, Angriff, 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 ab und zu natürlich dann mal hinlaufen. Den Ranger, den ich gespielt hatte, der hatte natürlich einen Bogen, also mit dem war es meistens ein, ich bleib genau hier stehen oder ich laufe mal 2 Meter weiter, damit der andere wieder in Reichweite ist. Viele taktische Manöver waren da jetzt wirklich noch nicht, also gerade im Vergleich zu Divinity 2, das dich am Anfang schon extrem dazu zwingt, Dinge auszunutzen, wie Bodenbeschaffenheiten, also Öl zu verteilen, das dann anzuzünden, all solche Dinge, habe ich 0,0 gebraucht. Was den Schwierigkeitsgrad anging, ich hatte auch den Eindruck, dass sie das deutlich runtergefahren haben, zumindest am Anfang. Wie ist dein Eindruck und vor allen Dingen kommt im weiteren Spielverlauf da taktisch noch viel mehr dazu?
Also ich stimme dir da erstmal ganz zu, auch bei mir am Anfang, vor allem wenn es noch kleinere Scharmützel sind, da kann man relativ easy hinlaufen, Linksklick und dann ist der Gegner weg. Wenn die Kämpfe dann größer werden, und das werden sie tatsächlich, also da sprechen wir von, also in unserer Party können maximal 4 Leute sein und beim Gegner war ich dann durchaus in Kämpfen, wo ich bis zu 15 Gegner und vielleicht sogar noch mehr habe, je nach Verhalten vorher in den Dialogoptionen. Und da stellt sich dann tatsächlich der ähnliche Effekt ein, den ich auch von Divinity 2 kenne, so ein Schachspielmoment. Das heißt, das Spiel wechselt in diese rundenbasierte Schlachtmodus, Kampfmodus und dann setze ich mich erstmal aufrecht hin und beginne zu überlegen und nachzudenken und zu gucken, wer kann was, wo bewege ich wen hin. Also dieses Feeling, finde ich, wird dann später nach einigen Stunden wieder aufgegriffen, das ist cool. Und was jetzt obendrauf kommt, sind gewisse Bonusaktionen, die ich so noch nicht kannte von anderen Spielen, von Larian oder überhaupt aus dem Genre. Nämlich vor allem zum einen das Springen, das haben wir schon angesprochen, Charaktere können jetzt wirklich große Hindernisse überwinden, sie können die Höhenverhältnisse ausgleichen, ändern, sie können auf Berge hochspringen, auf kleine Hügel hochspringen, natürlich auch runterspringen, was durchaus relevant ist für den Kampf, denn vor allem Bogenschützen machen zum Beispiel mehr Schaden, wenn sie von weit oben nach unten schießen. Das heißt, es ist so eine Grundregel, die kann man immer mal im Blick haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache als zweite große Bewegungsneuerung ist das Stoßen. Und das Stoßen war für mich eine Neuerung, die ich erst völlig unterschätzt habe, dann sich herausgestellt habe, habe, eigentlich kann ich mich da durch die Welt stoßen und gewinne so die Kämpfe. Also was verbirgt sich hinter dem Stoßen? Im Grunde ist es genau das, was man erwarten würde. Der Charakter läuft hin, gibt dem Gegner einen beherzten Stoß mit den Händen und der rutscht dann ein paar Meter zurück. Und je nachdem, wo der eben steht, ergeben sich daraus durchaus taktische Kniffe, die ich echt spannend und auch teilweise so unfreiwillig lustig fand. Also die einfachste Herangehensweise an sowas ist dann, dass einer meiner Charaktere ein kleines Säurefläschchen zum Beispiel wirft. Also es gibt auch, wie man zum Beispiel von der Divinity kennt, Items, die man sammeln kann und dann eben im Kampf einsetzen kann. Quasi die Molotow-Cocktails der Fantasy-Welt, so in dem Fall ein Säuregläschen. Das werfe ich dann, dann ist auf dem Boden eine Säurepfütze und dann kann ich im Grunde, wenn ich mich gut anstelle, die Gegner da alle nach und nach reinschubsen. Und dann stehen die da, versuchen wieder rauszukommen und wenn ich klug bin, kann ich versuchen, sie einfach wieder zurück reinzustoßen. Und das sieht ein bisschen lustig aus, aber ist extrem wirkungsvoll. An einer anderen Stelle konnte ich zum Beispiel einen großen Bosskampf völlig umgehen, der wirklich eigentlich unschaffbar erschien, indem ich den Gegner, der gerade doof stand, einfach eine Klippe runtergeworfen und in eine Spinnengrube gestoßen habe. Damit war der Kampf gewonnen. Und das sind so Dinge, also die finde ich echt gut. Aber zum anderen, um das noch dem hinzuzufügen, während ich das spielmechanisch echt schätze, weil es dem Ganzen so eine taktische neue Komponente gibt, mit der man wirklich viel herumspielen kann, es macht das Spiel auch ein bisschen lächerlich. Also es fehlt so ein bisschen bei solchen Momenten dann dieses Fantasy-Gefühl von, da ziehen jetzt Heroen in den Kampf und kämpfen sich da einen Weg durch. Stattdessen siehst du halt vier Leute, die dauernd versuchen, Gegner in Säurepfützen und den Abgrund runterzustoßen. Und das ist halt schon...
Aber das ist halt Larian. Ja, also, genau. Also so ganz ernst, also 1000%, und ich meine jetzt sowas wie Baldur's Gate oder so, die auch, ich war jetzt auch nicht bierernst, dass der zweite Teil jetzt zum Beispiel, aber Larian hat sich selber noch nie so ernst genommen. Ja, das ist mal... Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Aber ich bin ja total froh, dass das wirklich noch diese Komplexitäten hinten raus entwickelt. Und offen gestanden hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Larian so ein eindimensionales Kampfsystem letztlich ein ganzes Spiel über durchzieht. Ich habe mich halt nur gewundert, weil Divinity 2 erschlägt dich direkt zu Anfang schon relativ mit einem, du musst jetzt echt schon viele Sachen machen, sonst hauen dich gefühlt die dritte Gegnergruppe kaputt. Und also sobald du vom Schiff runter bist und hier war es jetzt über lange, lange Zeit, war es eigentlich sehr, sehr einfach bei den Kämpfen. Aber ich habe schon so Sachen ausprobiert. Das ist ja ganz witzig, weil das ist dann halt ein schönes Zusammenspiel mit diesem Aktionspunkt und Bonusaktionen. Am Anfang ein bisschen verwirrend zu wissen, also was ist jetzt eine Aktion und was ist eine Bonusaktion? Wieso kann ich jetzt das machen, aber das nicht mehr? Hat man dann aber relativ schnell drin. Und dann war es wirklich so eine Geschichte, das habe ich nämlich einmal gemacht. Wenn ich jetzt zu dem hinlaufe, dann kann ich den angreifen. Danach kann ich den aber noch stoßen. Es wäre also total bescheuert, quasi das anzuzünden, wo er jetzt ist, sondern ich könnte das anzünden, wo ich ihn danach hingestoßen habe mit dem anderen Charakter und ihn dann sozusagen, dann habe ich einen halt ins Brennen reingestoßen. Das war auch sehr schön.
Ja, ja. Und auch schön, ich weiß nicht, ob du das oft gesehen hast, aber bei mir habe ich immer wieder gesehen, die Gegner machen das auch und das ist cool. Also die stoßen auch wild durch die Gegend, die nutzen Höhenvorteile, die versuchen dir in den Rücken zu fallen. Das fand ich sehr, sehr schön zu beobachten. Das hat mir gut gefallen.
Ja, was du,
und auch noch, ja?
Nee, was du halt machen kannst, weswegen, ich will es nur kurz fertig erklären, was dann so damit man sich's vorstellen kann, dadurch, dass du das frei kombinieren kannst, wie du das machen willst. Ich kann also mit einem ich kann jetzt also hingehen und zum Beispiel, wie du es gesagt hast, mit meinem Dieb kann ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir jetzt so eine Giftflakon, der den Boden vergiftet, kann ich jetzt 2 Meter hinter den Gegner werfen. Dann gehe ich mit dem Nahkämpfer drauf zu, batsch ihm eine, macht schon mal Schaden, stoß ihn zurück, die Aktion sozusagen war das Angriff, die Bonusaktion ist das Zurückstoßen. Jetzt habe ich aber noch Bewegung übrig und kann wieder zu ihm gehen. Das heißt, der kann nicht aus der Säure rauslaufen. Das heißt, sie trifft ihn nächste Runde auch noch automatisch. Und wenn er von mir weglaufen möchte, kann ich sogar noch eine automatische Attacke, weil er sich quasi von mir wegbewegt, während ich in Nahkampfreichweite stehe. Also dadurch, dass du diese 3 Sachen so untereinander kombinieren kannst, geht da echt viel, dachte ich mir. Ich musste es nur nie machen. In der Zeit, wo ich gespielt habe, deswegen hat es mich interessiert, ab wann das Spiel das von mir erfordert.
Ja, also ich glaube, da können, also vor allem ich, aber du wohl auch dann von dem, was du gehört hast, die Leute da draußen beruhigen. Also unterfordernd ist das wirklich nicht. Und vor allem in den Situationen, die ich dann hatte, da kämpft man im Normalfall immer gegen mindestens eine doppelte Übermacht. Und da kommt es dann wirklich drauf an, dass man diese Dinge gut einsetzt. Und das finde ich auch cool. Also dieser alte Effekt, den wir schon bei Divinity beschrieben haben, man sitzt davor und denkt sich jetzt erstmal, okay, wie gehe ich da jetzt vor? Wie löse ich diesen Kampf, der sich fast wie ein Puzzle anfühlt? Den gibt's dann hier auch.
Cool. Gehen wir mal zu einem anderen Punkt, den ich jetzt durchaus unterm Strich ein bisschen ambivalent sehe, weil wir haben es hier natürlich unter der Haube mit einem klassischen Rollenspiel zu tun und zu einem Dungeons and Dragons Rollenspiel gehören eigentlich Skillproben dazu und das macht das Spiel auch sehr, sehr offen. Das heißt, gerade wenn man sich in Dialogen befindet, hat man sehr häufig markiert dann eine Dialogoption, die die ein oder andere Skill oder die ein oder andere Attribut benötigt. Also zum Beispiel Stärke, Intelligenz oder eben Fähigkeiten, die man dann je nach Charakterklasse oder Charakterklasse nicht hat oder eben nicht hat. Und wenn man die auswählt, das hilft halt meistens, so mein Eindruck, zum Beispiel um Kämpfe zu vermeiden oder sich einen Vorteil in dem kommenden Kampf zu verschaffen oder jemanden zu überreden und so weiter. Und dann kommt eben sehr deutlich dieses Skillprobe zum Einsatz, denn es wird ein Wert angegeben, den man erreichen muss mit einem W20, also einem 20-seitigen Würfel. Und da steht dann zum Beispiel, der Wert, der Zielwert ist 8 und dann musste man mit dem 20-seitigen Würfel, der dann automatisch gewürfelt wird auf dem Bildschirm, eine 8 zusammenwürfeln oder höher. Und dann hat man diese Probe bestanden oder halt auch, wenn man niedriger würfelt, nicht bestanden. Und je nachdem, wie gut der eigene Charakterwert ist, desto der dort abgefragt wird, desto einfacher wird die Probe, also desto wahrscheinlicher schafft man sie. Man kann durchaus auch sozusagen die Stärkeprobe auswählen, obwohl man nur einen Stärkewert von irgendwie 8 hat. Dann macht man sich die Probe halt unnötig schwierig, wenn man stattdessen einen hohen Geschicklichkeitswert hat und die wäre auch zur Auswahl. Aber was das unterm Strich macht, ist ein, ich hatte sehr, sehr, sehr häufig schon im Laufe dieses Spiels Zufallsproben und ich finde es auf Dauer anstrengend, Zufallsproben zu haben. Wie ging's dir? Also für mich jederzeit, bitte gib mir einen Schwellenwert. Sag, was weiß ich, um die Probe zu schaffen, brauchst du, keine Ahnung, Charisma 16, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin und dann schaffe ich sie zu 100%. Anstatt, also bei mir führt das einfach nur, dass ich Safe-Scumming betreibe. Weil wenn ich jetzt die 70%-Probe verhakle, mit der ich vielleicht den Kampf hätte vermeiden können, aber ich will den Kampf vermeiden, dann lade ich halt neu und dann mache ich sie halt nochmal und im Notfall mache ich sie halt nochmal. Ich mag Würfelproben nicht.
Ich bin da komplett bei dir. Ich habe lange drüber nachgedacht, wie ich zu diesem System stehe und komme jetzt zu dem Schluss, ich mag es eigentlich wirklich gar nicht. Also ich bevorzuge ähnlich wie du auch diese klassischen Dialoganzeigen. Diese Antwortmöglichkeit hast du nur, wenn du einen gewissen Wert in diesem Skill hast, dann kannst du die auswählen und dann klappt das auch. Hier hast du es halt wirklich, so wie du es ja auch schon beschrieben hast, dass das Ganze zwar zum einen offengelegt wird, also das heißt, da wird angegeben, okay, wenn du das auswählen würdest, dann sprechen folgende Faktoren in deinem Charakterbogen dafür, dass du Boni bekommst, dass es leichter fällt, was aber nicht angezeigt wird, welchen Wert du insgesamt würfeln musst. Der wird erst angezeigt, nachdem du dich für die Option entschieden hast und du kannst dann nicht mehr zurück. Und das finde ich fatal.
Stimmt.
Weil bei mir, also das ist ein ganz großer Unterschied. Das macht es für mich zu einem ganz, eigentlich, also ich muss es eigentlich sagen, zu einem schlechten System. Bei mir, weil wir sprechen ja von Entscheidungen auch und von Dialogoptionen, die weit über ein, na, wie hast du geschlafen, was antwortest darauf hinausgehen, sondern bei mir sind Kinder gestorben, weil ich einfach diesen Würfelwert nicht geschafft habe. Bei mir sind ganze Menschengruppen umgekommen, weil ich diesen Würfelwert nicht geschafft habe. Und dann bin ich obendrauf, gut, da kann man mir jetzt auch sagen, Dom, warum bist du so? Ich bin niemand, der dann dieses Safe-Scumming betreibt, weil mir das ganz viel von der Immersion raubt. Ich lebe dann mit diesen Entscheidungen und das macht mich halt sehr unglücklich. Aber unabhängig davon, von dieser individuellen Spielweise, das lässt trotzdem diesen Kritikpunkt, finde ich, stehen, dass das nicht transparent genug ist, weil du entscheidest dich dann, meinetwegen steht da hier irgendwie, okay, hier ist ein Kind, du möchtest denjenigen, der dieses Kind bedroht, dazu überreden, dass er das Kind in Ruhe lässt, dann wird dir zwar angezeigt, du kannst jetzt deine Einschüchtern-Option wählen, dann kriegst du Boni drauf, weil du ein Zwerg bist, weil du stark bist, aber dann klicke ich da drauf und dann wird mir angezeigt, ich muss trotzdem noch eine 16 von 20 würfeln und dann schreie ich halt ganz laut, dass es meine Nachbarn hören, weil ich mir denke, okay, das schaffe ich halt einfach nicht und dann würfel ich, dann kommt da eine 2 und dann stirbt das Kind und ich denke mir, das ist nicht cool. Das macht keinen Spaß. Also das, da mit dem System bin ich echt nicht zufrieden.
Nee, da müssen sie was dran machen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt, den du ansprichst, dass auch nicht die Transparenz da ist. Ging mir nämlich auch so, dass ich irgendwann jemanden überreden wollte. Und ich habe extra am Anfang sogar noch einen Hintergrund ausgewählt, dass ich schon mal mit Überredenfähigkeit starte. Und dann sollte ich auch irgendwie eine 14 oder so würfeln. Und ich sag, what? Nein, zurück, ich mach was anderes. Weil halt das Unbefriedigende an dem System finde ich halt, weil es ist halt, am Ende kommt halt keine Konsequenz aus meinem Handeln und aus meinem Skillen, sondern es kommt halt eine Zufallskonsequenz dabei raus. Weißt du, wenn ich die ganzen Entscheidungen nebeneinander lege, ich habe dann mal 3 am Stück vergeigt, die eigentlich echt schwer zu vergeigen waren und dafür mal eine geschafft, die eigentlich kaum zu schaffen war. Aber unterm Strich kommt halt für mich nicht das Gefühl auf, dass ich hier eine Welt gestalte, sondern dass der Zufall das gestaltet. Und das finde ich genauso unbefriedigend, wie du das sagst. ich hoffe, an dem System ändern sie noch was. Das wäre jetzt für mich kein Dealbreaker, weil ich halt sagen kann, naja gut, dann das Ding hat ein Quick Save und einen Quick Load und kurze Ladezeiten, ja, Safe Scumming, juhu. Aber ich find's halt einfach unnötig. Also, weißt du, das ist halt ein System, bei dem ich verstehen kann, warum es in der Pen-and-Paper-Sache gemacht wird. Ich kann auch teilweise verstehen, warum Leute sagen, ja, das gehört aber irgendwie dazu, zu der Sorte Spiel. Aber ich finde tatsächlich, dass es das schlechtere System ist. Deswegen würde ich hoffen, dass sie da zumindest noch an der Transparenz oder so was ändern, weil auf Dauer würde ich auch nicht ständig bei jeder Probe sozusagen oder vor jedem Dialog abspeichern wollen, einfach nur, weil das betrifft. Weil das ist halt die Konsequenz bei mir, auch bei sowas wie einem, weißt du, gib mir doch ein Schloss zum Beispiel, wenn wir über das Schlösserknacken reden, gib mir doch ein Schloss, weißt du, das hat dann Stärke 7 und ich habe nur Schlösserknacken 6, kann ich es halt nicht aufmachen. Habe ich Schlösserknacken 7, kann ich es aufmachen. Das ist ein System, mit dem kann ich was anfangen. Jetzt ist es halt ein, ich habe gar keine Ahnung, wie hoch meine Wahrscheinlichkeit ist, in der aktuellen Version dieses Schloss zu knacken. Ich mach's halt mit meinem Dieb und seinen Diebeswerkzeugen und mal klappt's und mal klappt's nicht. Und das Einzige, wozu es führt, ist, ich quicksave, bevor ich das mache und quickloade halt so lange, bis die Tür auf ist. Und das ist halt kein spannendes System.
Aber sag mal, wie ist das denn bei klassischen Pen-and-Paper-Runden, bei denen man zusammensitzt? Da erfährt man das doch eigentlich auch nicht, oder? Wenn man sich für eine Entscheidung, dann sagt der Spielmeister so, du musst jetzt das und das würfeln und dann erfährt man doch auch eigentlich erst die Wahrscheinlichkeit, oder? Oder ist das da nicht auch so? Weil ich überlege die ganze Zeit, warum hat mich es da nicht so gestört in diesen echten Spielen, als jetzt hier im Videospiel?
Ja, weil du bei den echten Spielen, also jetzt kämen wir, glaube ich, tief in so spieltheoretische Fragen, deswegen bleibe ich mal ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, bei einer Pen-and-Paper-Runde ist es so, dass der Spielleiter ja jederzeit dynamisch sozusagen anpassen kann, Dinge an seine Spielergruppe. Das heißt, es bringt dem ja nichts, eine Tür einzubauen, die an dieser Stelle die Spielergruppe nicht aufmachen kann. Weil alles, was er sich für hinter der Tür überlegt hat, weißt du, das ist ja viel Arbeit für die Katz. Das Spiel allerdings kann ja jederzeit sagen, naja gut, wenn du deinen Charakter so nicht geskillt hast, irgendjemand anderes wird ihn so geskillt haben. Bei dir ist es halt nicht automatisch für die Katz, irgendwas gebaut zu haben, was nicht geht. Das Spiel kann also vollkommen problemlos im Vergleich zu der Gruppe mit Schwellenwerten arbeiten. Weil der Spielleiter kann ja einen Schwellenwert nicht einbauen, von dem er nicht weiß, den die Gruppe nicht hat, bringt ihm nichts. Und nur welche einzubauen, die Gruppe schon hat, bringt genauso wenig was. Also brauchst du dort, damit irgendwie eine Dynamik reinkommt, ein gewisses Zufallselement.
Da haben jetzt wieder sehr viele Menschen und mir eingeschlossen was dazugelernt. Also danke für den Exkurs.
gerne. Und deswegen denke ich halt, man braucht es im interaktiven Bereich, ich Solo-Rollenspieler mit dir Rollenspiel, brauche ich diese Proben eigentlich nicht. Bei Kämpfen und so weiter, ja, weil da bringen sie ja durchaus noch ein gewisses Salz in die Suppe, dass ich nicht jede Attacke automatisch treffe und jede und so weiter und so fort. Da lasse ich mir das ja alles gefallen, aber bei solchen Skillproben finde ich das halt immer so ein bisschen schade und die führen eigentlich eher zu Safe-Scumming oder wie in deinem Fall halt zu einem unbefriedigenden Ergebnis. Das ist ja auch was ich als Spiel nicht will. Ich will ja eigentlich, dass der Spieler mit seinen Entscheidungen, der muss ja nicht immer zufrieden mit seinen Entscheidungen sein, aber ich finde, das Spiel sollte schon wollen, dass er denkt, dass das seine Entscheidungen sind. Und das ist häufig das Problem, das war die Entscheidung des Spiels oder des Zufalls. Und das ist ein unbefriedigendes Gefühl.
Also ich, um das abzuschließen, diesen Punkt, ich hoffe einfach, also für mich persönlich, dass das noch geändert wird. Und wenn ich da so rauslese in die Welt, ich meine, viel gesehen zu haben an Kritik, dass ich genau an diesen Punkt richte, dass so diese letzten 10% fehlen für die Transparenz, um wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen, die trotzdem noch so einen Zufallsfaktor drin haben.
Gut, aber also das ist mir halt schon aufgefallen, weil es halt echt schon von Anfang an sehr, sehr häufig eben der Fall ist, diese Skillproben. Also da hoffe ich auch, dass sie da noch was machen oder zumindest die kurzen Ladezeiten beibehalten können, damit ich hemmungslos safe scammen kann. Weil ich habe mein perfektes Ende am Ende, das glaubst du aber.
Ja, das habe ich leider nicht, aber da kann ich direkt an der Stelle auch noch als kleines Fun-Fact an der Seite sagen, liebe Menschen, installiert das Spiel wirklich auf eure SSD. Ich habe es nicht gemacht, natürlich nur, um hier in der Viertelstunde euch komplett erklären zu können, wie es ist, wenn man das nicht gemacht hat. Es ist ganz furchtbar, also die Ladezeiten sind richtig lang, wie man es erwarten sollte. Macht das bitte nicht, also das sind lange, lange Ladezeiten.
Okay. Das ist aber interessant, weil sie auf der SSD wirklich sehr kurz bei mir sind. Also, ich habe auch den Wasteland 3-Vergleich, aber im Vergleich zu den Ladezeiten von Wasteland 3 ist halt auch Krieg und Frieden kurz.
Ja, das stimmt. Ja. Ah. Nö, also macht mal SSD, das ist schon gut, das ist schon genau richtig.
Gut, dann würde ich sagen zum Abschluss, wir wollen hier eine Viertelstunde und keine umfassende Analyse machen. Ich bin übrigens ganz froh, dass ich es jetzt auch geschafft habe, nach 8 Stunden den Absprung zu schaffen, weil ich hätte voll Bock gehabt, das noch weiterzuspielen. Ich wollte mir aber, und dann habe ich mir aber so gedacht, aber wenn das dann erscheint, dann musst du ja die ersten 20 Stunden nochmal spielen. Und dann hast du ja schon viel vorweggenommen oder so. Deswegen ganz gut, dass ich den Absprung geschafft habe. Aber wie geht's denn weiter? Wie umfangreich ist denn dieser Early Access? Weil das, was ich jetzt gespielt habe, also sozusagen das erste größere Gebiet, danach muss ja noch einiges kommen, wenn die 20, 25 Stunden Umfang da drin haben.
Also ich glaube, ich will da natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich kann ja schon mal erst kurz bei dir fragen, das erste größere Gebiet, und ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das so der erste große Hub ist.
Ja.
Du meinst diesen Hain, ne?
Ja, also bei den Druiden.
Genau, richtig. Genau. Das ist so der erste große Hub. Da sind eine ganze Menge Leuten unterwegs aus allen möglichen Rassen. Und da wird man verwickelt in so eine klassische, muss man ja eigentlich sagen, so eine Flüchtlingsgeschichte. Da gibt es eine Gruppe, die möchte sich abschotten von der Außenwelt. Ist eigentlich auch ganz egal, aber da kommt man auf jeden Fall in eine Menge von Konflikten rein. Und da war ich eine Weile unterwegs und dann stellt sich heraus, tatsächlich, da war ich auch überrascht, man kommt in ein neues Gebiet anschließend, das mindestens genauso groß ist und wo man locker nochmal 10 Stunden verbringen kann. Man ist da, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da verraten kann, aber man wird dort mit Entscheidungen konfrontiert, auch auf dem Weg dorthin, wo ich das Gefühl habe, ich bereue mittlerweile gar nicht mehr so viel gespielt zu haben im Early Access, weil du in diesem Spiel, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, über den man reden kann, so viele Stellschrauben stellen kannst. Also du kannst von den kleinsten bis größten Dingen, finde ich, so viele Dinge nach deinen eigenen Ermessen bzw. nach dem Würfelclub beeinflussen. Da rede ich zum einen vom Zugang zu einer wichtigen Ruine, die ich habe gezählt, von 4 verschiedenen Seiten aus betreten kann, über 4 verschiedene Wege, vom klassischen Türe knacken bis hin zum, ich mache ein Loch in die Mauer und komme da mit Gewalt durch, bis hin zu, ich kann im Grunde entscheiden, wie dieses erste Kapitel ausgehen soll, ob das eine große Tragödie wird oder ob das ein Happy End hat. Und das hat mich beeindruckt. Also ich finde wirklich krass, an wie vielen Stellen dieses Spiel mir entgegenruft, ja, wirf deine Würfel, egal was rauskommt, wir haben dafür schon was vorbereitet. Das fand ich sehr beeindruckend.
Das war auch zumindest mein Eindruck, aber schön, dass es sich noch wesentlich dann auch noch umfangreicher und konsequenter fortsetzt. Also die Ruine, die du meinst, das hatte ich auch gemerkt, das ist schon relativ offensichtlich da noch. Ich glaube, da wollen sie dir auch wirklich mit dem Holzhammer auf den Kopf hauen und sagen, pass auf, nicht immer die Vordertür. Ja, wir sind eins dieser Spiele, bei denen du auch nicht nur eine Alternativmöglichkeit hast, sondern 2 oder 3 Alternativmöglichkeiten. Und guck mal hier und guck mal da und guck mal dort. Das hat mir schon gut gefallen und da ist es halt relativ offensichtlich. Aber auch im weiteren Verlauf merkst du das. Ich hatte zum Beispiel, da habe ich, das kann man, finde ich, schon erzählen, das ist jetzt nicht viel Spoiler oder so, habe ich eine meiner Gefährtinnen befreit aus einer Falle und habe halt meine Überredensfähigkeit angewendet, um die beiden Häscher sozusagen davon zu überzeugen, dass sie da lieber rauslassen sollen. Und das endete aber in einem Kampf mit den beiden, den ich eigentlich gar nicht wollte. Weil das war halt so eine, naja, nimmst du mal überreden? Überreden ist ja immer gut in allen Rollenspielen. Und dann musste ich diese beiden Typen umbringen, die ich eigentlich ursprünglich gar nicht umbringen wollte, aber einfach, weil die Situation sich anders entwickelt hat, als ich gedacht hatte. Und das fand ich so eine nette Sache. Nee, überreden ist nicht immer cool. Ja, ich kann auch Leute zu was Schlechtem überreden, sozusagen. Also, weil du denkst ja immer, bei so einem Rollenspiel ist ein, naja, wenn du Überredenfähigkeit, dann vermeiden wir einen Kampf. Ja, am Arsch.
Ja, und auch in diese Richtung sticht auch etwas, was ich mir hier auch noch rot markiert habe, was für Rollenspielfreunde, vor allem da draußen, sicherlich auch interessant zu wissen ist. Es ist eines dieser Spiele, bei denen die NPCs irgendwann keinen Bock mehr auf dich haben. Das hatten wir in Wasteland 3 auch, dass wir mit Leuten sprechen und ja eigentlich so diese Grunderwartung haben. Ich kann von 1 bis 5 alle Dialogoptionen durchgehen. Ich kann den ausfragen von seinen Hobbys bis zu meinem Missionsziel. Aber ich bin hier immer wieder auf NPCs gestoßen. Die haben dann nach 3 Fragen gesagt, so, nö, jetzt viel Spaß, Abenteurer. Ich bin jetzt hier raus. Und das ist ja, das finde ich immer schön, weil man dann so einen Wert für diese Gespräche entwickelt und dann wirklich überlegt, was frage ich denen jetzt eigentlich noch?
Ja, und zumal bei dem Gefährtensystem, das sie ja drin haben, ist es ja sehr offensichtlich an Dragon Age Origins orientiert, weil es gibt ein Lager, so ähnlich wie es in Dragon Age Origins war, also man kann nahezu jederzeit, jetzt halt nicht im Kampf oder vielleicht nicht im Dungeon, aber man kann jederzeit so gewissermaßen das Camp aufschlagen und eine Nacht übernachten, um zum Beispiel die Hitpoints zu regenerieren und seine Zaubersprüche aufzufrischen und so weiter und so fort. Und dort kann man auch privat sozusagen mit seinen Gruppenmitgliedern quatschen, wie man das aus Dragon Age Origins kennt. Und die haben, ähnlich wie in Dragon Age Origins, auch so ein Zu- und Abneigungssystem, je nach Entscheidungen, die man trifft, je nach Dialogoptionen, die man bei ihnen oder auch bei anderen Leuten anwendet, kann es sein, dass dann da oben steht, Gefährte XY findet das toll oder Gefährte XY findet das irgendwie gar nicht toll, und die finden natürlich unterschiedliche Sachen toll und gar nicht toll. Also das hat mich extrem an die Dragon Age Reihe erinnert, weil ich mich auch schon wieder in meinem alten Dragon Age Strickmuster wiedergefunden habe, dass ich natürlich jedem nach dem Mund rede. Ja? Man nennt mich Herr Opportunist.
Ich finde das aber auch ganz süß bei solchen Spielen. Ein anderes Wort passt da eigentlich gar nicht, weil die melden dann auch so Redebedarf an. Du siehst dann, die haben dann so ein Ausrufezeichen über dem Kopf und dann weißt du schon, die wollen jetzt mit dir quatschen. Und dann verbindest du das gerne auch mal dann mit dem Besuch im Lager, wo du eben auch deine Gesundheitspunkte wieder aufladen kannst. Und ganz absurde Situation, da weiß ich auch gar nicht, ob das nochmal geändert wird, aber da war ich dann, also ohne jetzt zu viel zu verraten, inmitten des Feindesherz, sage ich mal, dort, wo man eigentlich jetzt gucken sollte, dass man nicht sich auffällig verhält. Und da habe ich mittendrin dann Lager aufgeschlagen, das heißt, schwarzer Bildschirm, Cutscene, plötzlich sind meine Gefährten im Wald, laufen auf ein Lagerfeuer zu und quatschen dann darüber hier, wie sie geschlafen haben und wie es denen so geht. Das ist so, das hat so eine ganz besondere Qualität nochmal, das ist so ein bisschen techy, so ein bisschen komisch, aber das mag ich, das ist schön.
Ja, wobei das ja auch so eine Frage ist, ist das jetzt im Early Access noch drin, weil sie jetzt halt gesagt haben, du kannst jederzeit Lager aufschlagen und begrenzen tun wir dann später oder so. Aber ja, da sind viele nette Dinge drin. Der einzige andere Kritikpunkt, den ich noch hätte, und das ist übrigens auch ein Kritikpunkt, den ich immer schon so gewissermaßen an den Larian-Spielen hatte, ist: Meine Güte, kriegt mal euer Loot in den Griff. Also schon nach 8 Stunden quillt mein Inventar mal wieder über, weil es halt die Anfangszeit von einem Rollenspiel, du weißt noch nicht, wie rar ist Geld nicht. Ich schlepp erstmal alles mit und dann findest du wirklich von Bechern, Besteck, Teller und so weiter. Und bis du den ersten Händler überhaupt findest, hast du erstmal alles irgendwie reingeräumt. Und oh, ich finde, bei Larian-Spielen ist das wirklich immer, ich bin ein wandelnder Trödelmarkt.
Ich hab mich so geschämt bei meinem ersten Händler, als ich dir meine Sachen gegeben habe, was ich da alles dabei hatte. Also ich hatte Töpfer, ich hatte Fässer, ich hatte Ringe, ich hatte Besteck, ich wusste gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich habe dir meinen ganzen Müll hingestellt. Aber auch da wieder, das ist irgendwie, ich sehe das dann mit so einer sehr humorigen Note und vor allem, man kann den Kram dann auch wieder angenehm loswerden. Und manches davon hat dann auch wieder so einen überraschenden Wert. Also ich kam dann auch mit einem Kindhändler zum Beispiel, oh Gott, das klingt jetzt völlig falsch, also mit einem Händler im Kindesalter in Kontakt. Und der hat so gesagt, hier, guckt euch meine Waren an, und der hat halt nur Müll gehabt. Und da habe ich mir gedacht, so komm, jetzt kaufst du dem halt was ab. Da steht auch wirklich im Beschreibungstext seiner Items, dass das Müll ist. Also der sagt dann, er hat so Ringe, die einem Glück geben. Und dann guckt man sich den Beschreibungstext in seinem Inventar an. Dann steht da, ja, das ist so ein Messingring, auf den irgendwie mit Bienenwachs so ein kleiner Punkt drauf gemacht wurde. Und da habe ich mir den gekauft und dann gab es eine extra Cutscene, wo er gesagt hat, so Mann, voll nett, danke, dass du dir mal was gekauft hast. Und das ist so dieses ganze Handelssystem, das ist voller Leben, das ist richtig schön.
Ah, das ist ja cool. Das hatte ich bislang noch nicht. Ich bin da jetzt ziemlich genau in der sozusagen in dem Druidenhain und da mit den Leuten am Quatschen gewesen. Ach, das ist ja cool. Ja. Ach, sowas finde ich ja. Ach, sowas mag ich ja gerne. Aber das ist ja auch, weißt du, das ist auch so eher ein Pet-Peeve als jetzt ein wirklicher Kritikpunkt. Aber apropos Kritikpunkte, zum Abschluss, aber du hast ja noch gesagt, hier irgendwie technischer Zustand oder so, hattest du mehr Probleme, weil abgesehen von den Cutscenes, wo es sehr häufig mal der Fall war, dass die offensichtlich nicht fertig waren, und in einem ziemlich eher unfreiwillig komischen Zustand, hatte ich eigentlich nichts.
Ich würde das gleich gerne erzählen. Ich habe noch einen Punkt, der sich nicht um Technik dreht. Und der ist mir persönlich wichtig, weil den habe ich, also da wird jetzt auch jeder gleich mit den Augen rollen, aber ich fand den wichtig nochmal zu betonen, das Spiel hat ein gutes Händchen für Humor. Das ist durchaus was ich nochmal hervorheben möchte. Es gibt Dialogoptionen, wo ich schallend gelacht habe, wo ich wirklich, und das kommt jetzt nicht so häufig vor bei solchen Spielen, wo ich wirklich gemerkt habe, das Writing ist wirklich gut an diesen Stellen. Ich möchte nur ein einziges Beispiel noch nennen, bevor wir aus der Spielwelt rausgehen. Wir haben ja schon gesagt, man wird unseren Charakteren, setzt man da dieses kleine Würmchen in den Kopf und dann laufen die damit rum und dann macht sich das manchmal bemerkbar, wie so in Harry Potter Szenen, der greift dann zum Kopf und dann in einer Dialogsituation spricht man mit jemandem und der merkt, wie man sich an den Kopf fasst und er fragt, hey, was hast du denn an deinem Kopf, ist da was los? Und dann kannst du antworten, ich zitiere, was sollte ich sonst im Kopf haben? Ein Frosch ist mir jedenfalls nicht ins Auge gehupft. Und ich fand das so lustig, also ich hoffe, die Leute da draußen lachen jetzt mehr als Jochen, aber ich fand das so lustig, dieses gehupft, ich fand das ganz herzlich. Also.
Ah, du hast also auf Deutsch gespielt?
Ja, also englische Sprachausgabe, in Klammer auf, fantastisch, Klammer zu, und deutsche Übersetzung und die ist halt trollig. Also ein Frosch ist mir jedenfalls nicht ins Auge gehupft, also was soll das denn?
So bin ich aber wirklich. Ja, das ist niedlich. So. Gut, jetzt aber Technik. Ja. Du hattest noch größere technische Probleme als ich.
Genau, da vergeht mir nämlich das Lachen, deswegen habe ich das jetzt nochmal erzählt. Also Technik ist schwierig. Ich schiebe das jetzt einfach mal wohlwollend auf den Early Access, anders bleibt mir es ja gar nicht übrig, aber im Grunde ist alles passiert, was man sich so vorstellen kann. Angefangen von so ganz kuriosen Dingen, ich habe es schon erzählt, Steam hat meine Zeitmessung zurückgesetzt, der Spielstand war noch da, aber irgendwie hat Steam das nicht mehr gecheckt, wo ich war. Aber dann auch zu spürbaren Problemen. Also ich hatte ganz, ganz viele Glitches und Clipping-Fehler, vor allem in den Zwischensequenzen, wenn Charaktere miteinander sprechen. Also da rutscht dann zum Beispiel mein Zwergenheld, während er sich im harten Verhandlungsgespräch befindet, ganz langsam in den Boden rein. Und am Ende war nur noch sein Zeigefinger und sein Kopf zu sehen.
In Grund und Boden verhandelt wurdest du.
Jetzt wollte ich es mit so einer kritischen Härte sagen, aber es war auch wirklich lustig. Er ist so ganz langsam runtergerutscht. Oder auch wenn du ins Lager wechselst, dann siehst du, dass alle Figuren zur Hälfte im Boden eingesunken sind und miteinander sprechen. Das ist halt schon lustig, aber natürlich technisch katastrophal. Auch wenn du einen, bei mir ganz oft passiert tatsächlich, also ganz oft, da rede ich jetzt von mindestens 10 bis 15 Mal, wenn ich einen Autosave-Punkt wieder herstelle, also keinen Speicherstand, den ich selber manuell angelegt habe, dann sind alle meine Charaktere in dieser klassischen T-Pose, wie man es eben aus der Entwicklung kennt, die dann so die Arme auseinanderstrecken, diese Standard- Renderhaltung von 3D-Modellen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber da sieht man, das ist auch noch nicht fertig. Und tatsächlich noch zwei Dinge, die ein bisschen ärgerlicher sind, worauf ich alle Menschen vorbereiten möchte, die es im Early Access spielen. Das Spiel zum einen hat bei mir nicht verlässlich Autosave-Funktionen benutzt. Da habe ich auch schon andere Stimmen gehört, denen es genauso ging. Also es scheint kein Einzelfall zu sein. Das bedeutet, das Spiel trotz eingeschalteter Autosave-Funktion speichert manchmal stundenlang gar nicht. Und dann sollte man dran denken, manuell immer mal nachzuspeichern. Vor allem vor gefühlt wichtigen Entscheidungen, wenn man das Gefühl hat, man kommt jetzt in einen neuen Bereich. Und zum anderen Abstürze. Mir ist das Spiel 4-mal abgestürzt in etwas mehr als 20 Stunden. Das ist auch ärgerlich. Da öffnet sich dann zwar immerhin sofort so ein Absturzberichtprotokoll, was man an Larian dann schicken kann, aber in dem Fall ist es halt natürlich nur ein kleiner Trost. Also
das ist überhaupt kein Trost. Ja, wenn es mir an der falschen Stelle abraucht, würde ich in das Larian-Protokoll aber entsprechend was schreiben. Das ist doch kein Trost, die sind nicht mehr, nein, Quatsch. Also, ja, gut, aber ich würde jetzt mal sagen, bei den ganzen Sachen, die du gesagt hast, die sind natürlich ärgerlich, man sollte sie erwähnen, damit man eben auch weiß, auf was lässt man sich ein, wenn man jetzt diese nicht ganz wenigen 60 Euro, die Larian ja sehen will, klar, da ist ja nicht nur für den Early Access, da hat man ja dann das Spiel damit gekauft, auf was lasse ich mich ein, wenn ich jetzt den Early Access kaufen will, deswegen ist es ja gut und richtig und wichtig, dass wir darüber reden, aber es scheint mir halt ziemliche typische Early Access Problematiken, beziehungsweise typische Dinge, wo ein Spiel in diesem Zeitraum der Entwicklung sich befindet, die für das Ding noch echt üblich sind. Also Gott sei Dank habe ich da jetzt nichts gehört, was mir wirklich Sorgen bereiten würde, sondern nur halt Nervigkeiten, aber ich meine, darauf muss man sich einlassen. Man zahlt halt gerade 60 Euro für das Privileg, das Beta testen zu dürfen. Gut, vielen Dank, dass Sie diese Viertelstunde oder dass Sie diese Viertelstunde gelauscht haben. Wie immer vielen Dank, dass Sie Bäcker dieses Podcasts sind. Ich für mich kann lediglich sagen zum jetzigen Zeitpunkt, wer weiß, worauf es sich einlässt. Wir haben jetzt, glaube ich, relativ gut die Stärken und teilweise auch noch die technischen Schwächen, die einem im Early Access nicht wundern müssen, zum jetzigen Zeitpunkt rausgearbeitet. Wer weiß, worauf es sich einlassen wird mit dieser ganzen Geschichte, der kann echt schlechtere Early Access Spiele kaufen als dieses Baldur's Gate 3. Wer also jetzt schon mal reinspielen will und gewissermaßen ein bisschen trotzdem die Katze im Sack kaufen möchte, da kann man jetzt nicht sagen, das ist eine total dämliche Entscheidung. Und für alle die, die jetzt genau wie ich ab diesem Moment auf das fertige Spiel warten, würde ich sagen, lassen Sie uns alle frohen Mutes auf dieses Spiel warten. Ich glaube, da kommt wirklich die bewährte Larian-Qualität raus und durch. Und das ist mithin ja eine der besten Qualitäten, die man im Oldschool-Rollenspiel-Genre so haben kann. Ich auf jeden Fall freue mich jetzt erst recht auf Baldur's Gate 3 und Sie machen es hoffentlich gut. Bis zum nächsten Mal.